Gotthold Ephraim Lessing, Fabeln. Zweites Buch. Die eherne Bildsäule. Die eherne Bildsäule eines vortrefflichen Künstlers schmolz durch die Hitze einer wütenden Feuersbrunst in einen Klumpen. Dieser Klumpen kam einem anderen Künstler in die Hände und durch seine Geschicklichkeit verfertigte er eine neue Bildsäule daraus. Von der ersten in dem, was sie vorstellte, unterschieden, an Geschmack und Schönheit aber ihr gleich. Der Neid sah es und knirschte. Endlich besann er sich auf einen armseligen Trost. Der gute Mann würde dieses noch ganz erträgliche Stück auch nicht hervorgebracht haben, wenn ihm nicht die Materie der alten Bildsäule dabei zustatten gekommen wäre. Herkules. Als Herkules in den Himmel aufgenommen ward, machte er seinen Gruß unter allen Göttern der Juno zuerst. Der ganze Himmel und Juno erstaunte darüber. »Deiner Feinden«, rief man ihm zu, »begegnest du so vorzüglich?« »Ja, ihr selbst«, erwiderte Herkules, »nur ihre Verfolgungen sind es, die mir zu den Taten Gelegenheit gegeben, womit ich den Himmel verdient habe.« Der Olymp billigte die Antwort des neuen Gottes, und Juno ward versöhnt. Der Knabe und die Schlange. Ein Knabe spielte mit einer zahmen Schlange. »Mein liebes Tierchen«, sagte der Knabe, »ich würde mich mit dir so gemein nicht machen, wenn dir das Gift nicht benommen wäre. Ihr Schlangen seid die boshaftesten, undankbarsten Geschöpfe. Ich habe es wohl gelesen, wie es einem armen Landmann ging, der eine, vielleicht von deinen Ureltern, die ihr halb erfroren unter einer Hecke fand, mitleidig aufhob und sie in seinen erwärmenden Busen steckte. Kaum fühlte sich die Böse wieder, als sie ihren Wohltäter biss, und der gute, freundliche Mann musste sterben. »Ich erstaune«, sagte die Schlange, »wie parteiisch eure Geschichtsschreiber sein müssen. Die unsrigen erzählen diese Historie ganz anders. Dein freundlicher Mann glaubte, die Schlange sei wirklich erfroren, und weil es eine von den bunten Schlangen war, so steckte er sie zu sich, ihr zu Hause die schöne Haut abzustreifen. War das recht?« »Ach, schweig nur«, erwiderte der Knabe, »welcher Undankbare hätte sich nicht zu entschuldigen gewusst.« »Recht, mein Sohn«, fiel der Vater, der dieser Unterredung zugehört hatte, dem Knaben ins Wort. »Aber gleichwohl, wenn du einmal von einem außerordentlichen Undanke hören solltest, so untersuche ja alle Umstände genau, bevor du einen Menschen mit so einem abscheulichen Schandflecke brandmarken lässest. Wahre Wohltäter haben selten Undankbare verpflichtet. Ja, ich will zur Ehre der Menschheit hoffen, niemals. Aber die Wohltäter mit kleinen, eigennützigen Absichten, die sind es wert, mein Sohn, dass sie Undank anstatt Erkenntlichkeit einwuchern.« Der Wolf auf dem Todbette. Der Wolf lag in den letzten Zügen und schickte einen prüfenden Blick auf sein vergangenes Leben zurück. »Ich bin freilich ein Sünder«, sagte er, »aber doch hoffe ich keiner von den Größten. Ich habe Böses getan, aber auch viel Gutes. Einsmals, erinnere ich mich, kam mir ein blökendes Lamm, welches sich von der Herde verirrt hatte, so nahe, dass ich es gar leicht hätte würgen können, und ich tat ihm nichts. Zu eben dieser Zeit hörte ich die Spöttereien und Schmähung eines Schafes mit der bewundernswürdigsten Gleichgültigkeit an, ob ich schon keine schützende Hunde zu fürchten hatte.« »Und das alles kann ich dir bezeugen«, fiel ihm Freund Fuchs, der ihn zum Tode bereiten half, ins Wort. »Denn ich erinnere mich noch gar wohl aller Umstände dabei. Es war zu eben der Zeit, als du dich an dem Beine so jämmerlich würgtest, dass dir der gutherzige Kranich hernach aus dem Schlunde zog.« Der Stier und das Kalb. Ein starker Stier zersplitterte mit seinen Hörnern, indem er sich durch die niedrige Stalltüre drängte, die obere Pfoste. »Sieh einmal, Hirte«, schrie ein junges Kalb, »solchen Schaden tue ich dir nicht.« »Wie lieb wäre mir es«, versetzte dieser, »wenn du ihn tun könntest.« Die Sprache des Kalbes ist die Sprache der kleinen Philosophen. Der böse Bähl, wie manche rechtschaffene Seele, hat er mit seinen verwegenen Zweifeln geärgert. O ihr Herren, wie gern wollen wir uns ärgern lassen, wenn jeder von euch ein Bähl werden kann. Die Pfauen und die Krähe. Eine stolze Krähe schmückte sich mit den ausgefallenen Federn der farbichten Pfaue und mischte sich kühn, als genug geschmückt zu sein glaubte, unter diese glänzende Vögel der Juno. Sie ward erkannt, und schnell fielen die Pfauer mit scharfen Schnäbeln auf sie, ihr den betrügerischen Putz auszureißen. »Lasset nach«, schrie sie endlich, »ihr habt nun alle das Eurige wieder.« Doch die Pfaue, welche einige von den eigenen glänzenden Schwingfedern der Krähe bemerkt hatten, versetzten, »Schweig, armselige Närren, auch diese können nicht dein sein«, und hackten weiter. Der Löwe mit dem Esel. Als des Aesopus Löwe mit dem Esel, der ihm durch seine fürchterliche Stimme die Tiere sollte jagen helfen, nach dem Walde ging, rief ihm eine nasenweise Krähe von dem Baume zu, »Ein schöner Gesellschafter, schämst du dich nicht, mit einem Esel zu gehen?« »Wen ich brauchen kann«, versetzte der Löwe, »dem kann ich ja wohl meine Seite gönnen.« So denken die Großen alle, wenn sie einen Niedrigen ihrer Gemeinschaft würdigen. Der Esel mit dem Löwen. Als der Esel mit dem Löwen des Aesopus, der ihn statt seines Jägerhorns brauchte, nach dem Walde ging, begegnete ihm ein anderer Esel von seiner Bekanntschaft und rief ihm zu, »Guten Tag, mein Bruder!« »Unverschämter«, war die Antwort. »Und warum das?«, fuhr jener Esel fort. »Bist du deswegen, weil du mit einem Löwen gehst, besser als ich? Mehr als ein Esel?« Die blinde Henne. Eine blind gewordene Henne, die des Scharrens gewohnt war, hörte auch blind noch nicht auf, fleißig zu scharren. Was half es der arbeitsamen Närren? Eine andere sehende Henne, welche ihre zarten Füße schonte, wich nie von ihrer Seite und genoss, ohne zu scharren, die Frucht des Scharrens. Denn so oft die blinde Henne ein Korn aufgescharrt hatte, fraß es die Sehende weg. Der fleißige Deutsche macht die Collectanea, die der witzige Franzose nutzt. Die Esel. Die Esel beklagten sich bei dem Zeus, dass die Menschen mit ihnen zu grausam umgingen. Unser starker Rücken, sagten sie, trägt ihre Lasten, unter welchen sie und jedes schwächere Tier erliegen müssten. Und doch wollen sie uns durch unbarmherzige Schläge zu einer Geschwindigkeit nötigen, die uns durch die Last unmöglich gemacht würde, wenn sie uns auch die Natur nicht versagt hätte. Verbiete ihnen, Zeus, so unbillig zu sein, wenn sich die Menschen anders etwas Böses verbieten lassen. Wir wollen ihnen dienen, weil es scheinet, dass du uns dazu erschaffen hast, allein geschlagen wollen wir ohne Ursach nicht sein. »Mein Geschöpf«, antwortete Zeus ihrem Sprecher, »die Bitte ist nicht ungerecht. Aber ich sehe keine Möglichkeit, die Menschen zu überzeugen, dass eure natürliche Langsamkeit keine Faulheit sei. Und solange sie dieses glauben, werdet ihr geschlagen werden. Doch ich sinne, euer Schicksal zu erleichtern. Die Unempfindlichkeit soll von nun an euer Teil sein. Eure Haut soll sich gegen die Schläge verhärten und den Arm des Treibers ermüden. Zeus«, schrien die Esel, »du bist allezeit weise und gnädig.« Sie gingen erfreut von seinem Throne als dem Throne der allgemeinen Liebe. Das beschützte Lamm. Hylax, aus dem Geschlechte der Wolfshunde, bewachte ein frommes Lamm. Ihn erblickte Lykodes, der gleichfalls an Haar, Schnauze und Ohren einem Wolfe ähnlicher war als einem Hunde und fuhr auf ihn los. »Wolf«, schrie er, »was machst du mit diesem Lamme?« »Wolf selbst«, versetzte Hylax. Die Hunde verkannten sich beide. »Geh, oder du sollst es erfahren, dass ich sein Beschützer bin.« Doch Lykodes will das Lamm dem Hylax mit Gewalt nehmen. Hylax will es mit Gewalt behaupten. Und das arme Lamm, treffliche Beschützer, wird darüber zerrissen. Jupiter und Apollo. Jupiter und Apollo stritten, welcher von ihnen der beste Bogenschütze sei. »Lass uns die Probe machen«, sagte Apollo. Er spannte seinen Bogen und schoss so mitten in das bemerkte Ziel, dass Jupiter keine Möglichkeit sah, ihn zu übertreffen. »Ich sehe«, sprach er, »dass du wirklich sehr wohl schießest. Ich werde Mühe haben, es besser zu machen. Doch will ich es ein andermal versuchen.« »Er soll es noch versuchen, der kluge Jupiter.« Die Wasserschlange. Zeus hatte nunmehr den Fröschen einen anderen König gegeben, anstatt eines friedlichen Klotzes eine gefräßige Wasserschlange. »Willst du unser König sein?« schrien die Frösche, »warum verschlingst du uns?« »Darum«, antwortete die Schlange, »weil ihr um mich gebeten habt.« »Ich habe nicht um dich gebeten«, rief einer von den Fröschen, den sie schon mit den Augen verschlang. »Nicht«, sagte die Wasserschlange, »desto schlimmer. So muss ich dich verschlingen, weil du nicht um mich gebeten hast.« Der Fuchs und die Larve. Vor alten Zeiten fand ein Fuchs die hohle, einen weiten Mund aufreißende Larve eines Schauspielers. »Welch ein Kopf«, sagte der betrachtende Fuchs, »ohne Gehirn und mit einem offenen Munde. Sollte das nicht der Kopf eines Schwätzers gewesen sein? Dieser Fuchs kannte euch, ihr ewigen Redner, ihr Strafgerichte des Unschuldigsten unserer Sinne.